Ich glaube, viele haben den Eindruck, Mensch, da wird irgendwie so viel drüber gesprochen, über dieses ganze Thema Gleichberechtigung, dass es manchen, glaube ich, auch irgendwie einfach so ein bisschen zu viel ist. Wir sind von einem Zustand der Gleichberechtigung weit entfernt. Und das, was wir hier tun, sind Maßnahmen, mit denen wir versuchen, an diesem Missstand was zu ändern.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich bin hier heute mit Isabel Heuer. Sie ist Mitgründerin von Panda. Und Panda, erstens, ich liebe euer Logo und euren Namen. Und ihr wart ja auch schon häufig bei uns auf der Messe. Deswegen bin ich bin schon ein großer Fan von euch. Aber bevor du groß viel über Panda erzählst, erzähl doch gerne einfach erstmal ein paar Sätze über dich, wer du so bist, was du so machst.
Sehr gerne. Danke, Leonie. Und danke für die Einladung. Ja, ich bin Isabel. Ich bin 45 Jahre alt, komme ursprünglich aus Dessau in Sachsen-Anhalt, lebe aber jetzt seit über 20 Jahren in der Nähe von München. Bin Gründerin, also Mitgründerin von Panda, Panda Women Leadership Network, Netzwerk für Frauen in Führungspositionen, das jetzt seit über 10 Jahren gibt, 2013 gestartet ist. Bin außerdem Gründerin von Employers for Equality, das ist seit 2020 gestartet. Das ist ein Weiterbildungsprogramm für die Themen Gender Equality und Diversity und alles, was man darunter so versteht. Und privat bin ich Mama von zwei erwachsenen Kindern und lebe mit meinem Mann, unseren Kindern, zwei Katzen und einem Hund, wie gesagt, in Bayern seit einer ganzen Weile.
Full House bei euch.
Genau.
Aber sehr cool. Ich finde es auch immer schön, wenn man Katzen und Hunde hat und da so ein bisschen einen Misch draus macht und nicht sagt, man muss sich zwingend dafür entscheiden, was jetzt irgendwie in Anführungszeichen besser ist. Das finde ich immer sehr sympathisch.
Wir waren zuerst die Katzenmenschen, dann kam der Hund dazu. Das war kein Plan, aber jetzt ist es so.
Das Leben fügt sich und jetzt habt ihr auch einen Hund. Hast du eine Lieblingspizza? Das ist die wichtigste Frage dieses Podcasts, die wir immer gerne stellen. Hast du eine und wenn ja, was ist deine Lieblingspizza?
Ja, tatsächlich. Also ich fürchte, ich bin super langweilig, weil meine Lieblingspizza ist eigentlich so ein Pizzapane, so ein Pizzabrot. Das ist eigentlich nur so ein Teig. Gibt es in der Pizzeria unseres Vertrauens. Ist 30 Sekunden Fußweg von uns zu Hause entfernt. Und einmal mit Rosmarin und Knoblauch und Olivenöl einfach nur. Oder wahlweise mit Tomatensauce. Also sehr simpel. Hat sehr viel Knoblauch und ist sehr knusprig. Und das ist eigentlich das, was ich mittlerweile am allerliebsten da bestelle.
Was tatsächlich auch ganz cool ist, ist, dass es nebenbei einfach aus Versehen vegan ist. Das ist ja auch,
ach so, auch das
ganz nett.
Stimmt.
Richtig. Ein Träumchen.
Träumchen.
Du hast ja gesagt, du bist Mitbegründerin von Panda, Mitgründerin so rum. Wie kam es zur Gründung von Panda und was hast du davor gemacht?
Da kann ich ein bisschen ausholen, weil die Gründungsgeschichte oder die Geschichte, die dahin führt, die führt auch direkt zu meinem lieben Mitgründer. Ich kann für uns beide sprechen. Wir beide, Stuart Cameron heißt mein Mitgründer. Den kennt man eventuell, weil er auch Gründer der Sticks and Stones Karrieremesse ist. Das ist mittlerweile die größte LGBTQ und Diversity Karrieremesse in ganz Europa, die es auch schon seit 13 Jahren oder so gibt. Und wir beide hatten unseren allerersten Arbeitstag als PraktikantInnen in einem sogenannten Exzellenznetzwerk für Führungskräfte. Und an dem Tag haben wir uns auch kennengelernt. Und wir sind da beide recht zufällig gelandet, glaube ich. Also ich selbst einfach über eine Ausschreibung in der Uni am schwarzen Brett, wo auch noch nicht so richtig für mich draus hervorging, was sich dahinter jetzt eigentlich verbirgt. Ich selbst habe einen sprach- und geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe Kommunikationswissenschaft, interkulturelle Kommunikation und Russisch studiert. Und hatte wirklich gar keine Ahnung, dass es sowas wie Netzwerke, Business-Netzwerke oder sowas überhaupt gibt. Habe einfach nur ein Praktikum gesucht und bin dann da total zufällig gelandet. Dann haben Stuart und ich uns kennengelernt und das war so Liebe auf den ersten Blick. Konnten uns von Anfang an super gut leiden, waren dann auch 3-4 Jahre KollegInnen in diesem Netzwerk. Er hat sich dann schon mit seiner Business-Idee, mit seiner Messe selbstständig gemacht. Und ich selbst war 7 Jahre lang in diesem Netzwerk. Das war, wie gesagt, überhaupt nicht geplant, aber ich kam zwar wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Thema Netzwerken, habe dann aber gemerkt, dass das halt was ist, was mir riesen Spaß macht, was mir sehr, sehr gut liegt, sehr leicht fällt und bin dann halt sehr, sehr lange dort geblieben. Und zur Gründung von Panda kam es unmittelbar eigentlich in der Folge, weil ich lange in dieser Firma die einzige Frau war und ja auch die einzige Mutter war. Und damit wurde ich Und das war auch meine Rolle damals. Ich wurde so zur ersten Ansprechpartnerin, vor allem für die Frauen in diesem Netzwerk. Ja, es war, wie gesagt, ein Netzwerk für Führungskräfte. Es gab Männer und Frauen in diesem Netzwerk, deutlich weniger Frauen als Männer. Und diese Frauen haben mir ganz viele Geschichten erzählt, was denen da draußen in ihrer Führungslaufbahn so begegnet ist. An Situationen, wie mit ihnen umgegangen wurde, was für Herausforderungen und Hindernisse hatten. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte dieses Thema Gleichberechtigung in der Arbeitswelt und dass es da irgendwie ein Thema überhaupt geben könnte, zu der Zeit überhaupt nicht auf dem Schirm. Rückblickend betrachte ich das immer als so eine Art 7-jähriges Erweckungserlebnis und Sensibilisierungsprozess für diese Themen, die mich heute ja eigentlich hauptberuflich beschäftigen. Ja, und am Ende dieses Prozesses stand, dass ich gesagt habe, ich möchte gern mich auf dieses Thema fokussieren. Ich möchte das, was ich beitragen kann, was in meiner Macht steht, gerne versuchen beizutragen, anzustoßen, damit sich da was bewegt. Und zwar hier in Deutschland, in unserem deutschen Arbeitsmarkt, wenn man so möchte. Und das ist auch der Fokus, den wir mit Panda setzen. Dass wir sagen, wir haben eine Vision, die ist gleichberechtigte Arbeitswelt, 50% Frauen in Führungspositionen. Und unsere Mission ist zweigeteilt. Die richtet sich einerseits an die Frauen selbst, nämlich eine Plattform zu bauen für Vernetzung, Austausch, gegenseitige Unterstützung, persönliche Weiterentwicklung. Und auf der anderen Seite geht die Mission in Richtung der Unternehmen, die wir unterstützen wollen, dabei mehr Führungsrollen mit Frauen zu besetzen.
Ich stelle mir das super prägend vor, auch dann eben diese ganzen Geschichten zu hören von den Frauen, die dir erzählen, was sie alles erlebt haben. Dinge, die du wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht geglaubt hast oder bei denen du dir vielleicht gar nicht hättest vorstellen können, dass sowas passiert und damit so konfrontiert zu werden und zu sehen, okay, da ist ein Problem, da ist was, da muss was getan werden.
Absolut. Also geglaubt habe ich die schon, aber gleichzeitig konnte ich sie kaum glauben.
Genau, ja.
Also das ist so diese Unterscheidung. Ich habe ja auch gesagt, ich komme aus Dessau. Also das heißt, ich habe so bis zu meinem 12. Lebensjahr noch in der DDR gelebt. Und ich habe dann gemerkt mit meinem Umzug nach Bayern, dass ich schon eine sehr andere Sozialisierung erfahren habe. Dass zum Beispiel berufstätige Mütter und auch Großmütter eine absolute Selbstverständlichkeit waren. Mhm. Und auch deshalb war mir dieses Thema, glaube ich, nicht so wahnsinnig begegnet. Also zumindest so diese Frage, wie kann ich mich als Frau im Berufsleben überhaupt fortbewegen, bis hin zu, kann ich das überhaupt? Also um mal vielleicht so ein paar Beispiele zu geben, was das für Geschichten waren, da war im Prinzip die gesamte Bandbreite dabei von schmunzelt man drüber, irgendwelche dummen Sprüche im Meeting irgendwie, der Klassiker, kannst du mal einen Kaffee holen, für die Sekretärin gehalten, obwohl man die Führungskraft war, als einzige Frau im Raum und so weiter. Das ist so heute schon so, okay, rollt man mit den Augen, hat man x-fach gehört. Aber eben auch bis hin zu Dingen, wo man sagt, ja, okay, das hätte man eigentlich zur Anzeige bringen müssen, weil es wirklich in Richtung Belästigung ging oder in Richtung handfester Diskriminierung. Als ein Beispiel hat mir da meine Frau Mitte 20, wahnsinnig taffe Frau, die ganz früh schon Führungsverantwortung übernommen hat, in einem großen Bekleidungshaus, da ein Geschäftshaus geführt hat mit 100 Mitarbeitenden, die dann schwanger geworden ist und eigentlich nur besprechen wollte, wie gestalte ich das denn jetzt? Wie gehe ich in Elternzeit? Wie komme ich zurück? Und so weiter. Und dann wirklich die Äußerung von ihrem Chef bekommen hat, hätte ja nicht gedacht, Frau sowieso, dass sie ihre Karriere bei uns auf die Art und Weise beenden wollen. Und wirklich ganz krass rausgemobbt wurde. Also ein kleines Zimmerchen gesetzt, kein Telefon mehr gehabt. Also so wirklich so Dinge, wo man dachte, wow, das kann doch gar nicht wahr sein. Um jetzt mal den Bogen in die Jetztzeit zu schließen. Also ich war darüber teilweise wahnsinnig empört. Es waren viele Impulse, die dazu geführt haben, zu sagen, was kann ich denn beitragen oder wo sehe ich denn Handlungsfelder, wo man sagen kann, hier kann ich was verändern daran. Und sprung in die Jetztzeit, über 10 Jahre später, erst letzte Woche auf eine Netzwerkveranstaltung und am Wochenende hat mich ein Netzwerkmitglied angerufen und da waren das Themen, die gingen in ganz genau dieselbe Richtung. Also das heißt, hat sich da in der Zwischenzeit irgendwie einiges getan und gleichzeitig dann doch unterm Strich erschreckend wenig. Also wir kriegen diese Geschichten von unseren Netzwerkmitgliedern bis heute erzählt und zwar aus allen Unternehmensformen und Größen. Also die kommen vor in kleinen Unternehmen genauso wie in denen, die eigentlich in Rankings ganz oben stehen als sehr guter Arbeitgeber. das ist nicht vorbei. Das Thema ist nach wie vor aktuell, auch wenn man so in die Zeitung schaut oder Podcasts hört, man den Eindruck gewinnen könnte, das Thema sei omnipräsent.
Ja, ich glaube zumindest heutzutage trauen sich vielleicht viele oder mehr als früher darüber zu sprechen und das vielleicht auch anzusprechen. Aber ich glaube trotzdem, wie du sagst, also das ist ein omnipräsentes Problem, das ich jetzt persönlich auch nicht unbedingt in der näheren Zukunft gelöst sehe. Also ich glaube, das ist halt einfach auch so ein sehr starkes gesellschaftliches Problem, was auch in so viele Bereiche übergeht und generell einfach noch sehr, sehr stark verankert ist. Als du Panna gegründet hast, wie war das so für dich, was zu gründen und sowas zu starten?
Sehr aufregend. Das ist ja auch eine Gründungsgeschichte, die so in Etappen verlaufen ist. Wenn ich gefragt werde, erst heute bei einem unserer kleinen Frühstücksclubs am Morgen, wie kam es denn dazu? Also das werde ich sehr, sehr oft gefragt. Dann sage ich ganz oft, wir sind 2013 gestartet mit Panna. Und das ist ein Unterschied zu gegründet, weil wir in der Tat, Stuart und ich, wir hatten ein Startbudget von 0 Euro. Keiner von uns hatte irgendwelches Geld. Und wir hatten halt die Idee, wussten aber natürlich nicht, ob das irgendwie funktioniert und ob dieser Bedarf, den wir da gesehen haben, Frauen vernetzen, Plattform bilden, Menschen zusammenbringen, Brücke schlagen zwischen Frauen und Unternehmen, also ob es diesen Bedarf in dem Sinne auch da draußen irgendwie gibt, beziehungsweise ob der gesehen wird. Also dass es ihn gibt, das haben wir schon sehr klar gesehen, das war unsere Überzeugung, aber ob sich daraus was machen ließe, das wussten wir nicht. Und das heißt, wir haben 2013 neben unseren ganz normalen Jobs, mit denen wir unsere Brötchen verdient haben, unsere Miete bezahlt haben und so weiter, haben wir das gestartet in der Form, dass wir gesagt haben, wir wollen mal 100 Frauen in Führungspositionen zunächst mal einfach zusammenbringen und haben uns ein Format ausgedacht. Das hieß damals Panna Women Leadership Contest. Das heißt, es war ein Wettbewerb für Frauen in Führungspositionen. Warum Wettbewerb? Weil wir sehr lange überlegt haben, was sind denn Formate, die spannend sein können, die es vielleicht noch nicht gibt, wo Leute neugierig werden könnten, die auch in irgendeiner Form eine Parallele zu diesem Thema Führungslaufbahn haben könnten und so weiter. Ja, es sind wahnsinnig viele Überlegungen reingeflossen und letztlich sind wir bei diesem Format gelandet und haben dann gesagt, lass mal versuchen, 100 Frauen zusammenzubringen. Das haben wir dann gemacht. Hat auch funktioniert. Es wurde deutlich besser angenommen, als wir es zu hoffen gewagt hatten. Wir hatten in diesem Jahr über 300 Bewerbungen für dieses Format. Die Frauen mussten sich bewerben. Also wir haben das den Leuten auch noch so schwierig und aufwendig wie irgend möglich gemacht.
Und sie haben trotzdem mitgemacht.
Ja, genau. Also das war so ein erster Indikator. Ja, also auf Seiten der Frauen gibt es diesen Bedarf auf jeden Fall. Ja, und dann hatten wir, ich glaube, damals 6 Unternehmen dabei, die das auch gesehen haben, die gesagt haben, ja, spannende Zielgruppe, Frauen in Führungspositionen, da gibt es einen Bedarf, das haben wir auch erkannt. Und das haben wir dann gemacht und haben das eigentlich so getestet, ja. Und dann haben wir das 3 Jahre lang immer wieder gemacht. Eine große Veranstaltung im Jahr, weiter beobachtet, wie ist die Resonanz, was kriegen wir da so für Feedback? Und dann realisiert, dass das also für so ein LiebhaberInnen-Projekt mit wahnsinnig viel Herzblut und Leidenschaft deutlich zu viel Arbeit. Und deshalb stand dann so die Frage im Raum, darf das jetzt größer werden, wird da jetzt irgendwie was Richtiges draus, was man dann auch wachsen lassen kann? Oder ist das halt so ein Projekt, wo wir sagen, gut, das können wir dann aber wahrscheinlich auch nicht jedes Jahr machen, weil wer soll das eigentlich alles machen? Und so haben wir dann 2016 die Entscheidung getroffen, dass wir das Ganze als GmbH gegründet haben, eine Firma gegründet haben und haben damit, sage ich mal, meine Arbeitsstelle zunächst mal geschaffen und sind dieses Wagnis Gründung eingegangen. Und das war sehr, sehr aufregend. Also klar, die Frage, das ist mit Geld verbunden, das ist wirklich mit diesem Commitment verbunden, das soll das jetzt sein. Ich glaube auch dran, dass ich damit dann wiederum meine Brötchen verdienen kann. Ja. Wir hatten das dann so gestaltet, dass der Stuart, der sein auch sehr großes Projekt mittlerweile, die Sticks and Stones Karrieremesse mittlerweile, ist ein ganzes Ökosystem an anderen Communities, Netzwerken, Veranstaltungen dazugekommen, dass er stärker sich aus Panna zurückgezogen hat und auf seine LGBTQ-Themen wieder konzentriert hat und wir gesagt haben, okay, die Stelle, die wir schaffen, das ist sozusagen meine. Und ja, wenn ich so zurückblicke, dann habe ich so den Eindruck, da hat sich vieles irgendwie total gut gefügt. Die Community ist wahnsinnig toll gewachsen. Da kommt auch ganz viel aus diesem Netzwerk selbst. Und gleichzeitig, klar, ist so eine Gründung aufregend, begleitet von Höhen, Tiefen, Zweifeln, Sachen, die gut funktionieren, Sachen, die weniger gut funktionieren. Also schon eine sehr aufregende Geschichte bis heute auf jeden Fall.
Das glaube ich auf jeden Fall. Das ist aber auch dann sehr spannend und wahrscheinlich auch sehr rewarding, wenn man wirklich sieht, okay, das tut was und passiert was und wir verändern auch was. Du hast ja gerade schon gesagt, wer soll das alles machen? Wer soll sich um das alles kümmern? Und das ist quasi auch meine nächste Frage. Wer kümmert sich bei euch denn so um alles? Was gibt's denn bei euch so für Menschen und was machen die alles, um eure Mission voranzutreiben?
Ja, wir sind jetzt mittlerweile so ein 10-12-köpfiges Team und haben ein ganz tolles Team, ein reines Frauenteam. Also ich glaube, es liegt irgendwie so ein bisschen in der Natur der Sache, dass sich dann doch unterm Strich Frauen ein Stück weit mehr für das Thema Gleichberechtigung interessieren als Männer. Wir sind auf der Suche nach unserem ersten männlichen Kollegen, absolut. Und gleichzeitig muss ich sagen, jetzt haben wir wieder zwei Stellen ausgeschrieben. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, was wir da sozusagen an Bewerbungen von Frauen reinkriegen und von Männern. Und was machen unsere Kolleginnen alle? Also wir haben ein ganzes Spektrum an Services, Leistungen, die wir für Unternehmen erbringen und auch für unsere Community erbringen. Vielleicht ein Wort zum Geschäftsmodell. Das kriege ich auch ganz häufig die Frage, ja, wie kann denn das überhaupt eine Firma sein? Also unser Konzept ist das, dass wir sagen, die Netzwerkmitgliedschaft in unserem Netzwerk als solche, die ist für die Frauen zunächst mal kostenfrei. Das ist uns auch insofern wichtig, als dass wir, sage ich mal, über einen Preis oder über, wer kann sich das leisten, wer nicht, nicht exkludieren möchten. Und auf der anderen Seite ist die Netzwerkmitgliedschaft ja mit so einer Bewerbung verbunden. Das bedeutet, man kann sich so oder so auch nicht einfach quasi einkaufen, sondern wir schauen durch diesen Bewerbungsprozess, sind das wirklich Frauen, die eine Verbindung zum Thema Führung haben, also halten den Fokus sozusagen auf unsere Kernzielgruppe. Und trotzdem muss das Ganze ja irgendwie finanziert werden. Das heißt, das Businessmodell, was dahinter steht, ist, dass wir das über Partnerschaften mit Unternehmen finanzieren, die Partnerschaft mit uns als Netzwerk eingehen, weil sie sagen, wir wollen diesem Thema mehr Raum geben, wir wollen uns da weiterentwickeln, wir wollen einen Blick werfen auf unsere Strukturen, Kultur, Prozesse und uns da verändern und auch was dazulernen. Und oder wir suchen auch ganz gezielt Frauen für Führungspositionen. Und deshalb habe ich das auch mit dieser zweigeteilten Mission unterteilt, dass wir sagen, dass die eine Zielgruppe ist unsere Community, das sind unsere mittlerweile über 3.900 Frauen in diesem Netzwerk. Und auf der anderen Seite sind es unsere Partnerunternehmen. Und was machen wir da? Wir haben eine Kollegin, die Community Managerin ist, die wirklich das Ohr ganz nah an der Community hat. Was gibt es da für Wünsche, was gibt es da für Bedarfe im Hinblick auf Austausch, was wollen unsere Ambassadors? Wir haben über 40 Ambassadors in 17 Städten zu unterschiedlichen Themen. Also was wollen die auf die Beine stellen? Was brauchen die für Support? Wie bringt man sie zusammen für Austausch und Vernetzung? Sowas macht unsere Community Managerin. Wir haben eine Kollegin im Recruiting, die ganz gezielt dabei unterstützt, Leute aus unserer Community in Jobs in unseren Partnerunternehmen zu bringen. Wir haben das Thema Partnerinnenmanagement oder Customer Success. Also wie unterstützen wir denn die Unternehmen jetzt tatsächlich dabei, diese Kultur, Struktur, Prozessveränderungen hinzubekommen? Wir haben natürlich Event. Das ist eigentlich das, wo man uns da draußen oder wo Frau uns da draußen wahrscheinlich am meisten für kennt, dass wir eben von diesem Contest, mit dem wir gestartet sind, über die Women Leadership Labs, wie sie jetzt heißen, bis hin zum Summit, den wir jetzt im September dieses Jahres erstmalig machen werden, wo wir mit 700 bis 1000 Frauen planen, also ganze Eventreihen in dem Sinne haben. Das macht einen großen Teil aus. Und wir haben Kolleginnen, die sich mit dem Thema Bewerberinnenmanagement beschäftigen, also mit den Bewerbungen, die wir für unsere Community als solches bekommen. So, das sind so die Bereiche, die wir da so abdecken. Und tatsächlich ist das wahrscheinlich auch ein ganzes Stück weit mehr Arbeit, die da drin steckt, als man auf den ersten Blick so vermuten mag. Kommunikation, meine Kommunikationskollegin habe ich noch vergessen. Also das Ganze nach außen zu kommunizieren, für und mit Unternehmen gemeinsam, für und mit der Community gemeinsam zu kommunizieren. Das sind so die Felder und die Kolleginnen, die wir im Team so haben.
Das ist auf jeden Fall spannend und ich glaube dir sofort, dass es mehr Arbeit ist, als vielleicht auch viele denken. Vor allem, ich meine, wenn ihr auch so ein großes Netzwerk habt, das muss ja irgendwie gepflegt werden und das ist bestimmt einiges an Arbeit. Aber ihr habt ja nicht nur das Netzwerk, ihr habt ja auch Events und veranstaltet ja auch selbst Events. Was macht ihr denn da so für Events? Kann man da hinkommen? Ist das irgendwie öffentlich für alle?
Ja, also ja, nein, es gibt unterschiedliche. Diese Women Leadership Labs und auch der Summit, von dem ich spreche, das sind sozusagen unsere, in Anführungszeichen, größeren Events. das ist ein Weg, wie Frauen zu uns auch in die Community finden. Mhm. Weil auch für diese Veranstaltung gibt es diesen Prozess. Auch da stellen wir sicher, dass das wirklich Frauen sind, die Fach- und Führungserfahrung haben. Also Zielgruppe sind immer Frauen mit Führungserfahrung, die also auf jeden Fall auch schon Berufserfahrung haben, die jetzt nicht mehr an der Uni sind oder nur in Ausnahmefällen. Also es gibt durchaus auch Frauen, die sagen, ich bin, was weiß ich, im Doktor- oder Masterstudium, habe aber bereits Berufserfahrung. Also auch das ist unsere Zielgruppe. Kleinster gemeinsamer Nenner ist immer das Thema Führung. Das bedeutet, diese Veranstaltungen sind grundsätzlich offen. Frau muss sich dafür bewerben. Es ist nicht an die Netzwerkmitgliedschaft geknüpft, sondern es ist ein Weg, wenn Frau sich dafür beworben hat, eine Einladung erhält, dann ist sie auch eingeladen, Teil der Community zu bleiben. Ja, also das sind so diese großen Veranstaltungen. In diesem Jahr konzentriert sich alles auf den Summit, Panda Women Leadership Summit am 20.09. in Frankfurt. Da lassen wir diese verschiedenen Women Leadership Labs zu unterschiedlichen Themen parallel stattfinden. Machen wir erstmalig so, deshalb ist es dieses Jahr total aufregend und in dem Sinne ein neues Eventformat. Und bisher war es so, dass wir diese themenspezifischen Leadership Labs zu von Automotive über Law, über Digital, über Tech-Themen so 5 bis 6 Mal pro Jahr angeboten haben und darüber viele Frauen neu zu uns ins Netzwerk gekommen sind. Und was macht die Veranstaltung aus? Wir achten da immer drauf, dass das wirklich eine Mischung verschiedenster Elemente ist. Die, klar, steht ganz groß Networking drüber. Es geht bei uns immer um Community-Building und Vernetzung und natürlich Austausch. Aber wir haben da auch Elemente von Inspiration und Input, also da gibt es so von Keynote über kleinere Vorträge bis hin zu Mini-Workshops. Es gibt Teamsituationen, wo wir gemeinsam über Fragestellungen diskutieren, an Themen arbeiten im Team. Auch das wieder mit Verbindung zum Thema Führung. Da ist immer so die Frage, wie gelingt es mir denn, so ein Team mitzunehmen, zu begeistern, zu inspirieren? Dann gibt es Element gegenseitiges Feedback. Wie habe ich dich wahrgenommen? Was kann ich mir hier von dir mitnehmen? Das ist so ein total wichtiges Element unserer Veranstaltung, wo Frauen uns auch rückmelden. Boah, da konnte ich für mich so viel rausziehen. Das ist auch ein großer Unterschied zu, weiß ich nicht, anderen Kongressen, Netzwerkveranstaltungen, die man kennt. Und auch diese Brücke, die wir immer wieder zu Unternehmen schlagen, die ist natürlich da auch wesentlicher Bestandteil. Das heißt, da kommen auch zu jeder dieser Veranstaltungen Unternehmen, die wiederum sagen, für uns ist diese Zielgruppe Frauen in Führung interessant und wir wollen hier A, was über diese Zielgruppe lernen und in Kontakt kommen und über Kooperationen nachdenken und gleichzeitig wollen wir vielleicht auch Frauen gewinnen, die bei uns im Unternehmen in Führungsrollen einsteigen. Und diese Mischung macht es, glaube ich. Also da kommen die Leute mit ganz unterschiedlichen Motiven hin. Die eine sagt, mir wurde das empfohlen, ich habe das mal gehört, ich war einfach neugierig. Die andere sagt, ich möchte gern ins Netzwerk und finde das hier ein super Auftakt, um da schon mal auf einen Schlag super viele Frauen kennenzulernen, die dann auch Teil meiner Community sind. Und es gibt auch welche, die sagen, ich bin gerade in der Umorientierungsphase, schaue mich um, bin offen und will hier vielleicht auch Unternehmen kennenlernen. Und die Mischung macht dann, glaube ich, auch, dass das immer so Tage sind, die sehr viel Spaß machen und diesen Community-Aspekt von einer sehr großen Herzlichkeit und Offenheit und Nahbarkeit auch haben. Und das ist das, was auch mir persönlich bis heute einfach wahnsinnig viel Spaß macht dabei. Also wo Leute sagen, boah, das ist auch eine wirklich total besondere Atmosphäre, wo man ganz offen aufgenommen wird, gleich einen Anknüpfungspunkt hat, über Herausforderungen zu sprechen, über gemeinsame Themen zu sprechen, sich Rat zu holen, Unterstützung zu holen und halt wirklich irgendwie so dieser Community-Geist der gegenseitigen Unterstützung, das ist dabei.
Ja, ich glaube, in unserer Gesellschaft wird Frauen teilweise es auch ein bisschen schwer gemacht, in einer Führungsposition zu sein, im Sinne von sich dann da irgendwie vielleicht zu behaupten oder das Gefühl zu haben, wann macht man zu viel, wann macht man zu wenig, wann macht man das Richtige und dann eben so eine Community zu haben bei euch, bei der man einfach mal, in die man zurückfallen kann, wo man Fragen stellen kann, wo man sagen kann, hey, ich habe jetzt die und die Situation, mit der komme ich gar nicht klar oder ich weiß nicht, wie ich die lösen soll. Hattet ihr mal eine ähnliche? Wie habt ihr die geregelt? Gebt mir gerne Tipps. Das stelle ich mir schon sehr hilfreich und auch sehr beruhigend vor, wahrscheinlich zu wissen. Ich habe immer Leute, die ich fragen kann.
Ja, das tut einfach gut, ja. Und ach so, ich auf deine Frage von eben, was haben wir für Events, das ist das andere. Ich sprach jetzt nur sozusagen über unsere größeren Events, aber das, was du jetzt gerade ansprichst, dieser ganz informelle Austausch, wo man sagt, das ist auch mal ein Thema, das entweder beschäftigt mich sehr und ich bin total dankbar für Input, aber vielleicht ist auch nicht jedes Thema so wahnsinnig weltbewegend und trotzdem kann ich das hier einfach mal ansprechen. Mhm. Das ist eigentlich das, was so bei unseren Community-Events permanent passiert. Und da haben wir eine ganze Vielfalt von Formaten. Ja, ich sprach ja vorhin davon, wir sind in 17 Städten aktuell aktiv. Und da gibt es im Prinzip auch Formate vom Breakfast Club über Coffee Circle bis hin zu Dinner oder Lunch Events. Das Ganze findet online oder offline statt. Es gibt Veranstaltungen, die sich auf bestimmte Themen fokussieren. Wir haben ganz verschiedene Gruppen in unserem Netzwerk, die sich auch eigentlich aus der Community selbst gebildet haben, von Themen wie Sustainability oder Pandas in den Medien oder Agile Leadership bis hin zu Mamas und Karriere und Pandas über 45. Also total unterschiedliche Themen, die auch gar nicht von uns kommen als Team, sondern wo sich wirklich Frauen finden und sagen, hey, ich hätte eigentlich Lust und suche Austausch zu diesem und jenem Thema, finden sich da ein paar, die da Lust haben, mit drüber zu diskutieren. Und das ist eigentlich so diese kleineren Events, die dann auch ganz eigenständig organisiert werden. Und das können Runden sein von, also keine Ahnung, ob da mal nur 5 Leute sich treffen auf dem Kaffee oder 50 Leute oder 100 Leute zu irgendeinem Afterwork-Event. Das ist so die ganze Bandbreite. Und das, was du gerade beschrieben hast, ich falle da so ein Stück weit zurück und ich habe hier eine Community, zu der kann ich kommen. Mit der kann ich vielleicht auch mal eine ganze Weile nicht kommen. Ja, Stichwort der Familiengründung und habe gerade andere Prioritäten oder habe eine stressige Zeit und bin im Jobwechsel. Und dann kann ich aber wiederkommen und knüpfe eigentlich genau da wieder an. Das ist so das, das kann man jetzt auch nach 10 Jahren sagen, dass wir mit diesem Netzwerk halt auch durch die unterschiedlichen Lebensphasen mit den Mitgliedern gehen. Und nach Jahren teilweise dann hören, ja, das und das hat das damals für mich angestoßen. Das hat mein Leben und den Lauf, den das so genommen hat, total verändert. Und das hören wir dann, keine Ahnung, 8 Jahre später und sagen, Mensch, das ist aber schön.
Gut zu wissen, dass wir dein Leben komplett verändert haben. Aber das ist echt super schön. Du kannst mir auch gerne einfach mal so ein bisschen zusammenfassen, was so die letzten 10 Jahre, wie das so war, was sich da vielleicht auch verändert hat, vielleicht auch gesellschaftlich, ob du da irgendwie eine Veränderung beobachten konntest. Wir haben ja schon gesagt, generell gibt es das Thema immer noch und das ist immer noch da. Aber ist es vielleicht ein bisschen besser geworden oder vielleicht anders? Oder wie hat sich das entwickelt?
Also absolut. Ich will ja gar nicht dastehen als eine, die sagt, da würde sich eigentlich gar nichts tun. Klar hat sich da was getan. Ja, also das Thema hat eine viel größere Präsenz bekommen. Nicht nur durch Gesetzgebung, ja, dass wir jetzt ja das sogenannte Führungspositionengesetz 2 an der Stelle, auch Quotengesetz genannt haben, das zumindest für den Aufsichtsrat und die Vorstände in großen Unternehmen da bestimmte Vorgaben macht, wo man auch durchaus sieht, ja, da hat sich was verändert und da tut sich was. Also so, das ist das eine, klar, da hat sich in der Zwischenzeit was getan und vor allem so auch, glaube ich, in der Debatte. Das ist so das, wo ich so häufig wahrnehme, ich glaube, viele haben den Eindruck, Mensch, da wird irgendwie so viel drüber gesprochen, über dieses ganze Thema Gleichberechtigung und Frauen nach vorne bringen, dass es manchen, glaube ich, auch irgendwie einfach so ein bisschen zu viel ist. Also Präsenz des Themas, mehr Augenmerk von gesetzgeberischer Seite und auch mehr Augenmerk in den Unternehmen, wo ich schon wahrnehme, dass, also man findet jetzt nicht mehr viele, vor allem der größeren Unternehmen, die so sagen, ja, okay, interessiert uns nicht das Thema, sondern dass das ein Thema ist, das ist auf jeden Fall angekommen. So, also das würde ich mal so auf der Haben-Seite verbuchen. Ich nehme auch wahr, dass aufgrund einer größeren Sichtbarkeit von Frauen in bestimmten Positionen, dass man da mehr Vorbilder findet in vielen Bereichen und sowas, sich bei den Frauen selbst total viel getan hat, dass vielleicht ein größeres Selbstverständnis und eine größere Selbstverständlichkeit entstanden ist. Ja, da gibt's Rollen, die kann ich auch erreichen. Also auch das nehme ich wahr. Auch auf der Haben-Seite. Und jetzt aber, wenn wir so auf die Soll-Seite gucken, was müsste denn eigentlich noch passieren? Da muss man halt konstatieren, dass ganz viele dieser Bekenntnisse von Seiten der Unternehmen, ja, da müssen wir noch was machen, die auch sehr an der Oberfläche bleiben. Dass viele der Maßnahmen an der Oberfläche bleiben, dass es viele Programme gibt. Ich glaube, auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben wird und gleichzeitig die Ursachen oder die Strukturen, die da entstanden sind, teils über Jahrzehnte, dann doch nicht genügend hinterfragt und auch nicht genau genug analysiert und angeschaut werden. Und dass dann eben die tatsächliche Veränderungsbereitschaft, also sagen wir gehen jetzt mal wirklich ans Eingemachte und gucken ganz genau in unsere eigenen Strukturen, in unsere Gehaltsstrukturen zum Beispiel oder in unsere Arbeitszeitmodelle da rein? Wer geht denn bei uns in Elternzeit und das wie lange? Mhm. Das sind natürlich Sachen, da geht es wirklich, das sind dann richtig dicke Bretter, da in den Unternehmen was zu verändern. Und da hört diese Veränderungsbereitschaft auch häufig auf. Also das sehe ich schon. Und das ist natürlich auch der Grund dafür, dass, wie ich es am Anfang gesagt habe, diese Veränderungen so wahnsinnig zäh sind und so unheimlich lange brauchen. Und das sieht man ja dann auch, wenn man sich die Statistiken anguckt. Es gibt ja immer so verschiedene Monitore, die erheben, wie groß ist denn der Anteil an Frauen in Führungspositionen. Da habe ich erst neulich eine neue Statista-Grafik rausgesucht. Es gibt einfach keinen Sektor in Deutschland, egal wie sehr der auch frauendominiert ist, Stichwort Gesundheits- und Pflegebranche, wo dieser Anteil in Führungspositionen über, ich glaube, es sind 36,7% liegt. Und in anderen Sektoren ist es halt deutlich weniger. Und in einigen ist das sogar rückläufig. So, also das heißt, diese Mini-Prozentpunkte, wo man sagt, das klettert mal so ein bisschen, das wird dann wieder aufgefressen davon, dass man sagt, in anderen Bereichen geht es dafür wieder ein Stück weit zurück. Und in Summe muss man sagen, alles bewegt sich einfach viel, viel, viel zu langsam.
Es ist auch immer dieses Gefühl, dass Frauen so ein bisschen als Minderheit behandelt werden, obwohl sie 50% der Gesellschaft ausmachen und da dann eben so ist, ja, wir haben ja immerhin 20%. Okay, aber wieso nur 20%? Und ich glaube auch generell wird so häufig eben einfach nur diese Symptomatik behandelt und so das Gefühl, okay, wir haben keine Frauen bei uns, wir stellen jetzt einfach ein paar ein, Problem gelöst, Haken dahinter. Obwohl das ja ein viel, wie du ja gesagt hast, viel, viel tiefgehenderes Problem auch ist, dass auch viel, wo sehr viel auch Selbstreflexion und Arbeit an sich auch passieren muss, um überhaupt erstmal zu verstehen, wo das herkommt und wieso dieser Status jetzt so ist und wie man das wirklich nachhaltig auch verändert und nicht einfach sagt, wir stellen ein paar ein und gut ist.
Absolut, ja.
Wenn jetzt jemand kommen würde, wir haben das ja gerade schon sehr viel angerissen, aber ich würde es gerne nochmal einfach kurz und knapp zusammenfassen, dass man das vielleicht auch screenshotten kann, also den Teil nehmen kann und jemanden schicken kann. Wenn jetzt jemand sagen würde, ach, das brauchen wir doch eigentlich alles gar nicht mehr, also Frauen sind doch gleichberechtigt, Punkt Diversity, wieso reden wir so viel darüber? Was würdest du dieser Person sagen, die diese Meinung hat?
Also ich spreche öfter mal mit solchen Personen, ja, und da muss ich ja gar nicht viel sagen, weil eigentlich sage ich, informier dich mal. Das sind ja keine Dinge, die wir uns ausdenken, sondern dazu gibt es ja tatsächlich Zahlen. Und man muss immer dazu sagen, wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Männer und Frauen und wir sind auch ein Netzwerk für Frauen in Führungspositionen und gleichzeitig erfassen wir damit ja gar nicht das Spektrum und zu ganz vielen Dimensionen von Vielfalt gibt es gar keine Zahlen. Ja, man sagt, da gibt es ja auch noch Menschen, die sich eben weder auf der einen noch der anderen Seite als Mann oder Frau verstehen und begreifen und da gar nicht erfasst werden. So, also was sage ich der Person? Wir sind von einem Zustand der Gleichberechtigung weit entfernt und das, was wir hier tun, sind Maßnahmen, mit denen wir versuchen, an diesem Missstand was zu ändern. Und da haben wir wahrscheinlich noch einige Generationen dran zu tun, um diese Balance herzustellen.
Total. Aber ich finde, Leute wie ihr, die daran arbeiten, die aktiv daran arbeiten und eben auch nicht vielleicht sich darauf ausruhen, dass sie sagen, naja, ich werde jetzt auch hier in meiner Lebenszeit nicht mehr groß was daran ändern können, sondern einfach sagen, okay, ich ändere das, was ich jetzt ändern kann und versuche beizutragen, dass das besser wird. Das finde ich sehr, sehr wichtig und deswegen finde ich eure Arbeit auch so toll. Du hast gleich einen Zug zu erwischen. Deswegen können wir das hier wundervoll abschließen. Ich fand es aber sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen und super interessant. Am Ende frage ich immer gerne noch, ob du vielleicht einen Lieblingspodcast hast, den du gerne hörst. Oder wenn du keine Podcasts hörst, vielleicht Lieblingsfilm, Lieblingsbuch, Lieblingssong.
Nein, mir fällt kein toller Lieblingspodcast ein. oder... Na gut, doch, ein Podcast, den ich sehr wärmstens empfehlen möchte, ist der Podcast von Tupoka Ogette, wo sie schwarze Frauen einlädt und immer ganz tolle Persönlichkeiten vorstellt und in einer ja absolut nahbaren Art und Weise ganz tolle Gespräche führt. Den höre ich sehr gerne. Und als Buch möchte ich gerne einen Tipp mitgeben, ein ganz kleines Buch, Kinder haben heißt das. Und das habe ich auch neulich mal auf LinkedIn empfohlen als Buch, als Pflichtlektüre für alle, die entweder schon Kinder haben oder sich mit dem Gedanken tragen, weil da auch und gerade zum Thema Gleichberechtigung in der Elternschaft wahnsinnig spannende Impulse drin sind. Und jetzt sind meine Kinder schon erwachsen. Ich wünschte, ich hätte das Buch gelesen, bevor ich sie hatte. Fand es wahnsinnig hilfreich und wo ich kann, empfehle ich es immer gerne weiter.
Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Empfehlungen. Hast du noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also macht mit, würde ich gern sagen. Ja, ich glaube, so dieses Thema Gleichberechtigung und Vielfalt in unserer Gesellschaft, ich glaube zutiefst dran, dass das was ist, wovon wir alle enorm profitieren, profitieren würden. Auch und vielleicht gerade diejenigen, die sich nicht davon betroffen fühlen und sagen, was geht mich an? So nach dem Motto, ich bin von dem einen oder anderen nicht betroffen. Aber ich glaube, dass alle Veränderungen, die wir in der Gesellschaft erreichen, die für bestimmte Gruppen, wir sprechen heute hier gerade viel über Männer und Frauen, aber im Prinzip für viele verschiedene Gruppen, es leichter machen, Teilhabe zu erfahren, sie selbst sein zu können, sich einbringen zu können in die Gesellschaft oder eben auch in die Arbeitswelt, die im Prinzip uns allen extrem zugutekommen würden. Und deshalb plädiere ich immer dafür, ähnlich wie du es auch gerade gesagt hast, sich da halt als ein kleines Teilchen in einer ganz großen Entwicklung zu sehen und sich einfach mal nach links und rechts umzuschauen und zu gucken, wo kann ich denn ansetzen? Und ich glaube, wir alle können da an ganz, ganz vielen Stellen ansetzen. Man muss dafür weder einen Podcast machen noch ein Netzwerk gründen, sondern man kann das einfach in der Nachbarschaft tun, in der Rolle als Eltern, FreundInnen, Familienmitglied. Es gibt da wahnsinnig viele Ansatzpunkte, wo man genau dazu beitragen kann.
Und du hast es auch gerade gesagt oder angedeutet, es betrifft uns alle. Jeder Einzelne davon ist betroffen in irgendeiner Form und kann deswegen auch was verändern. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn auch gerne oder schreibt uns auf Instagram oder LinkedIn oder wo auch immer ihr uns gerne schreiben möchtet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, tschüss.
Danke dir.
ITCS, Pizza Time Podcast.